Haug und Aufhäuser, Privatbank seit 1796 präsentiert. Traders Weekend, heute mit Marilyn Heib und Dr. Olga Dickmann. Das Geschäft von Betterwest lässt sich leicht mit dem der Banken vergleichen. Das Fintech aus Frankfurt sammelt Kapital ein, um es an anderer Stelle an aussichtsreiche Projekte zu verleihen. Dennoch dürfte es Marilyn Heib und Olga Dickmann irritieren, wenn man sie als Bankerinnen bezeichnet. Die beiden Damen sind von anderen Dingen als den reinen Finanzgeschäften getrieben. Ihnen geht es um unternehmerische Vorhaben, die einen nachhaltigen Einfluss haben auf die Förderung der Umwelt und soziale Strukturen. Vor allem in Afrika. Impact Investing heißt es im Fachjargon. Olga Dickmann bewegt die Entwicklung auf dem häufig vergessenen Kontinent seit Jahren. Sie hat Forschungsprojekte des Bundesministeriums für ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung oder des German Institutes for Global and Area Studies unterstützt, hat in Kenia und Uganda gearbeitet, bevor sie zu Betterwest kam. Als Finanzerin versteht sich, denn sie hat Volkswirtschaft in Montpellier und Heidelberg studiert, bevor sie an der Frankfurter Goethe-Uni in Politikwissenschaften promovierte. Die Beziehung zu Afrika ist bei Marilyn Heib erst gewachsen. Durch das berufliche Leben der studierten Maschinenbauingenieurin ziehen sich die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz wie ein roter Faden. Mit Betterwest wollten sie und ihre damaligen Mitstreiter eine Plattform zur Finanzierung von Projekten zum Umweltschutz mittels Bürgerbeteiligung schaffen. Dafür gewannen sie Ernst Ulrich von Weizsäcker als Schirmherrn. Was vor 7 Jahren als Initiative eher auf den Markt hierzulande gerichtet war, wirkt inzwischen weit jenseits unserer Grenzen. Fraglich ist nur, wirkt Impact Investing auch noch in Zeiten von Rezession, in Zeiten von Corona?
Olga, möchtest du, soll ich? Ja, das ist natürlich ein außergewöhnlicher Fall, da es zum ersten Mal 2 Interviewpartner sind. Da müssen wir uns auch absprechen, wer was dann beantwortet. Ja, der Bereich Impact Investment ist hier ein neuer Bereich, der jetzt aber gerade erst in den letzten Jahren auch besonders in die Mode gekommen ist und der auch stark gewachsen ist, wobei ich denke, dass Menschen schon immer investiert haben in Dinge, die einen Impact haben. Aber der Begriff wurde dann jetzt auch erst richtig bekannt. Es gibt jetzt mehrere Tendenzen, die sich aufgetan haben. Das eine ist, dass man schon merkt, dass die Menschen lieber mittlerweile im Moment gerade aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland investieren, weil sie sagen, wir wollen auch die lokale Wirtschaft stärken. Wir wollen auch vielleicht lokale Unternehmer aus meinem Ort, aus meiner Region unterstützen. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Hoffnung und man sieht auch, dass die Menschen immer nachhaltiger denken und auch merken, wie empfindlich diese Welt ist. Und dass es umso wichtiger ist, dass jetzt auch mit dem Geld nachhaltig gehandelt wird. Das heißt, wir haben 2 neue Movements, die aufkommen. Und ob das sich jetzt positiv auf unseren Bereich Impact Investment auswirken wird, das können wir heute noch nicht sagen. Da gibt es auch viele Studien, die gerade laufen. Wir haben auch selber schon Interviews geführt mit Doktoranden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist noch zu früh, um da eine Aussage zu treffen.
Spannend ist ja überhaupt die Frage, haben die Menschen jetzt überhaupt Geld? Jetzt müssen wir das Crowd-Investing einfach mal erklären. Das heißt ja, Crowd steht für Masse. Heißt, im Prinzip ist das, was Betterwest macht, quasi eine Sammelstelle zu sein für Kapital, um es dann in besondere Projekte reinzugeben. Das heißt aber, die Menschen müssen euch das Geld geben. Haben sie das Geld? Wollen sie das Geld investieren oder halten sie es jetzt eher zusammen? Wie spürt ihr die aktuelle Situation?
Ja, also wir haben schon ganz stark im April gemerkt, dass die Menschen erstmal zurückhaltend waren. Und wir denken jetzt nicht, dass es daran liegt, dass die Menschen das Geld nicht haben, sondern dass die Leute vorsichtig geworden sind und abwarten möchten, wo die Reise hingeht und wo auch gerade die Märkte, in denen wir aktiv sind, wie sich dort die Wirtschaftslage entwickeln wird aufgrund der Corona-Krise. Die Lage hat sich jetzt schon verbessert. Also wir sehen jetzt, dass es wieder anzieht. Dennoch sind die Menschen verhalten und vielleicht kann Olga da auch ein paar Informationen geben zu Gesprächen, die sie mit Institutionellen geführt hat, auch mit der Lage in Afrika, wo wir ja hauptsächlich auch aktiv sind.
Genau. Also erstes als kleine Einführung, auch unser Fokusmarkt ist Afrika, spezifischer nach Ostafrika. Das ist die Region, wo wir die meisten Projekte momentan online haben. Und wenn es um die Crowd geht, die Crowd ist kein einheitliches Gebilde. Investieren tun bei uns einmal Privatpersonen, das ist ein Teil der Crowd, aber dann sprechen wir natürlich auch ganz intensiv mit institutionellen Investoren, Family Offices und Fonds. Und da ist das Interesse besonders in der letzten Zeit, und das ist das Ergebnis von unseren Unterhaltungen und Meetings in letzter Zeit, das Interesse an Impact sehr gewachsen. Und gerade bei diesen Institutionen sehe ich das immer wieder durch die Gespräche, ist die Motivation, gerade jetzt zu investieren. Gerade jetzt haben kleine und mittlere Unternehmen in afrikanischen Ländern Probleme. Gerade jetzt benötigen sie Unterstützung, um weiter wachsen zu können. Von daher eine geteilte Antwort auf deine Frage. Also von den Privatpersonen merken wir schon, dass Menschen etwas zurückhaltender geworden sind, aber institutionelle Investoren haben nach wie vor Interesse am Impact und
Investitionen. Ich würde da noch gerne einen Zusatz machen. Also wir sehen weiterhin, registrieren sich wahnsinnig viele Leute auf unserer Plattform und auch viele neue Leute kommen hinzu. Deswegen haben wir schon gefühlt die Einschätzung, dass auch immer mehr Leute sich für Impact Investment interessieren, auch vielleicht gerade, weil wir gerade in dieser Covid-Situation sind. Aber die durchschnittliche Investitionsmenge hat sich verringert. Und das führt dann dazu, dass im Endeffekt die Gesamtsumme von dem, was wir aufbringen können, ungefähr gleich bleibt. Das heißt also, die Menge der Menschen steigt, aber das, was sie offen sind zu investieren, hat sich in etwa halbiert. Einfach, weil sie vielleicht auch hingehen und mehr diversifizieren.
Da müssen wir vielleicht mal klären, ab welcher Summe kann man bei euch investieren? Ab welcher Summe wird üblicherweise investiert?
Ja, da würde ich auch die Olga antworten lassen, weil sie eine Konkurrenzanalyse gemacht hat und das gut weiß.
Genau, also bei uns haben die Investoren die Möglichkeit, ab 50 Euro zu investieren in den Großteil unserer Produkte. Manchmal haben wir Projekte, die von den Projektinhabern selbst aufgesetzt werden, und da können die Projektinhaber die Minimalsumme bestimmen. Das kann etwas höher liegen bei 500 oder 1000 Euro, aber im Schnitt sind es 50 Euro Minimum, die ein Investor bei uns investieren kann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wir haben vorhin gesagt, das Spektrum an Investoren, das ist unheimlich breit. Wenn man da vom Privatinvestoren bis zum Family Office alles dabei hat, da sind natürlich auch die Investitionssummen sehr, sehr heterogen und auch die Motivationen sind sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel als Privatmensch sagt, ich möchte ganz gern ein Projekt in Afrika unterstützen, dann steckt dahinter in den meisten Fällen üblicherweise die Motivation, Geld anzulegen und was Gutes zu tun. Bei institutionellen Anlegern ist das nicht zwingend der Fall. Was bewegt diese Großen, jetzt zu euch zu kommen und zu sagen, macht was aus unserem Geld?
Da würde ich auch Olga bitten, weil sie ja mit denen in Kontakt ist.
Ja, auch da, die Motivation ist sehr breit aufgeteilt. Was ich sehr oft höre, ist, dass man natürlich dass sein Geld anlegt, und aber es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, sein Geld anzulegen, und dass der Impact tatsächlich entscheidend ist. Die Menschen wollen mit ihrem Geld was Gutes tun, weil es denen so gut geht, eben anderen Menschen helfen. Und da ist tatsächlich, und das höre ich immer wieder, dieser Impact-Gedanke im Vordergrund. Und was ich aber in diesem Zusammenhang auch sagen möchte, dass oft liest man, oder ich habe oft in den Medien gelesen, dass Impact-Investitionen oft mit niedrigeren Zinsen oder mit einem höheren Risiko verbunden werden. Das muss nicht sein. Also wenn man Impact investiert und die Projekte für sein Portfolio richtig aussucht, muss es nicht heißen. Also da ist kein Automatismus dahinter.
Heißt aber umgekehrt, was ist die Motivation für die Institutionellen? Die müssen ja schon sehr wohl auf die Rendite achten. Wo bewegt sich denn eine Rendite bei euch? Wie stellt ihr sicher, du hast das Risiko angesprochen, wie stellt ihr sicher, dass das Kapital A erhalten bleibt und im Idealfall sich auch noch vermehrt?
Also ich wollte noch einen Zusatz vielleicht machen, auch zu den Motivationen der Institutionellen. Was wir halt auch ganz stark hören und gerade auch von Netzwerkpartnern ist, dass die Institutionellen mehr und mehr einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögens bereitstellen für Impact Investment. Die sagen also von den, was weiß ich, 1 Million, die wir im Jahr ausgeben können, wollen wir, dass 10% in Impact Investment geht. Und dann haben die sich dazu committed. Und deswegen geht dann eh schon ein gewisser Teil in dieses Impact Investment. Und Olga wird vielleicht nachher gleich nochmal was sagen, auch zu dem Risiko. Aber es ist so, dass diese Family Offices auch für sich selbst festgelegt haben, was ist so die Rendite, die wir erwarten von so einem Impact Investment. Was ich jetzt als Feedback gehört habe, ist es meistens so, dass deren Erwartungshaltung ist, wir wollen gar nicht unbedingt Gewinn damit machen. Also unsere Motivation ist jetzt gar nicht der Zinssatz, sondern für uns ist eigentlich viel wichtiger, dass wir das Geld wieder zurückbekommen. Denn das ist für uns Nachhaltigkeit. Das heißt, der Zins ist nicht so wichtig, aber es ist sehr wichtig, dass das Projekt so strukturiert ist, dass es ein geringes Risiko hat. Das ist schon mal ein. Genau.
Und da geht es ja auch um die internen Strategien. Und das sind meist professionelle Investoren, die dahinter sind. Die diversifizieren natürlich. Die versuchen, ihre Investition breit aufzuteilen, breit zu streuen, sodass auf der einen Seite für jedes Family Office oder den Fonds oder wer dahinter steckt, das Risiko minimal ist durch die Diversifizierung und trotzdem, von Projekte aus verschiedenen Bereichen und vor allem Impact-Projekte dahinter sind. Was die Verzinsung angeht, wir bieten auf unserer Plattform einen Zins zwischen 5% und 10% an. Hängt natürlich auch ganz stark von der Technologie, vom Projektland ab, vom Projektinhaber und viele weitere Faktoren spielen da ein. Aber 5% bis 10%, das ist so die Range, die wir haben.
Jetzt ist Zinssatz ja nicht alles. Es geht natürlich auch darum, was ein Projekt dann auch tatsächlich macht. Das heißt, ihr trefft ja sowas wie eine Vorauswahl. Wie kommt ihr zu euren Projektbetreibern? Wie kommt ihr zu denjenigen, die eigentlich das Kapital brauchen?
Maren, magst du?
Ja, ich möchte nochmal anfangen, dann gerne. Es ist so, dass Bettervesta jetzt 7 Jahre existiert und ein Großteil derjenigen, die der Projekte, die wir auch prüfen, sind auch die Projekte, die von sich aus auf uns zukommen. Also die Firmen geben dann im Internet ein Crowdfunding Energie und dann kommt halt Bettervest. Wir reisen aber auch selber zu Events in unseren Zielländern. Zum Beispiel Olga ist zuständig für Kenia und sie fährt halt dann zu großen Events und so weiter. Wir haben ja auch unsere Netzwerke in den Ländern, wo wir hauptsächlich aktiv sind und treffen dann auch die Projektinhaber vor Ort. Hier in Deutschland ist das natürlich dann auch nochmal einfacher. Da kann man die auch leichter besuchen, aber das sind so die zwei Quellen. Ein großer Teil kommt also auf uns zu. Oder auch durch unser Netzwerk, wie zum Beispiel die GEZ oder UNFCCC und so weiter, verschiedene größere Organisationen, die mit solchen Projektinhabern in Kontakt sind. Und die anderen finden wir einfach auf den üblichen Konferenzen.
Ja, oder dazu kann ich noch was sagen. Also wie gesagt, ich bin für Ostafrika zuständig, auch unter anderem, weil ich dort länger gelebt habe und dort gearbeitet habe. Mir dort also immer noch Kontakte habe und ein Netzwerk, das ich natürlich auch immer gern treffe. Und diese Menschen, die stehen dann eben auch zur Verfügung. Also einmal, dass sie uns dann Tipps geben, welche Projektinhaber was planen oder uns auch zur Verfügung stehen mit Fragen. Wenn wir Fragen haben zu juristischen Regularien oder anderen, können wir eben dieses Netzwerk nutzen und natürlich auch die regelmäßigen Reisen, also wie Marilyn erwähnt hat, Konferenzen, Messen, aber auch persönliche Treffen mit den Projektinhabern, Besuche von den Projektstätten selbst, um uns das anzuschauen.
Das heißt, wenn man das jetzt so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das heißt im Prinzip, Bettervest ist insofern ein bisschen mehr als eine Plattform, sondern ihr habt persönlich Kontakt zu denjenigen, denen ihr das Geld der Investoren dann weiterleitet.
Genau. Also noch ein kleiner Zusatz. Ich meine, viele, viele Projekte sind auch Folgeprojekte. Wir haben ja schon 7 Jahre Erfahrung mit Projekten und es gibt viele Projektinhaber, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben und die dann auch immer wieder neue Projekte haben. Und dementsprechend haben wir da auch schon ein relativ starkes Portfolio. Aber das stimmt ganz genau, denn es ist zwar so, wir sind nur ein Anlagenvermittler. Das muss man ganz klar machen. Wir sind kein Anlagenberater. Das heißt, wir können keinem Crowdinvestor sagen, das ist jetzt super, da sollst du rein investieren. Aber für uns ist die Crowd, das sind ja unsere Kunden. Und es ist in unserem höchsten Interesse, dass alle Projekte, bestenfalls jedes einzelne Projekt, top performt. Denn mit jedem Projekt, das nicht performt, verlieren wir ja unsere Kundschaft, die Crowd. Und deswegen haben wir ein ganz großes Eigeninteresse, dass wir diese Projektinhaber kennenlernen, dass wir die Projekte uns anschauen und so weiter.
Kontakt ist das A und O. Das lässt mich jetzt so ein bisschen auch an die Bankenszene denken. Ich meine, die Bankenszene ist ein bisschen in Verruf geraten. Gleichwohl, Geld ist noch immer der Transmissionsriemen für alles, was an wirtschaftlichen Aktivitäten passiert, ob es nun hier ist oder ob es in Afrika passiert. Was hat euch eigentlich motiviert, BetterVest aufzusetzen vor dem Hintergrund? Ich meine, Banken gibt es ja noch genug. Was unterscheidet euch von Banken?
Ja, also der Grund, weshalb wir BetterVest damals aufgesetzt haben, war damals noch vor allen Dingen, dass wir Energieeffizienz in Deutschland ermöglichen wollten. Also Energieeffizienz war die zweite Säule der Energiewende und damals 2012 gab es schon viele Förderungen und so weiter für erneuerbare Energie. Aber Energieeffizienz kannte kaum jemand und es gab auch kaum Förderungen und auch kaum Banken haben sowas finanziert. Und wir haben gesagt, Mensch, dieses Phänomen Crowdfunding könnten wir doch nutzen, um genau diese Projekte zu ermöglichen. Projekte, die aus dem Leben gegriffen sind, wie ein Hotel, das einfach eine energieeffiziente Heizung installieren will und die Bank sagt, was ist Energieeffizienz, möchte ich jetzt gerade nicht finanzieren. Und der zweite Motivationspunkt war aber auch, dass wir gesehen haben, es gibt eine gewisse Lücke, die dort besteht. Also es gibt, gerade wenn wir jetzt auch an Ostafrika denken, alles, was so bis 20.000, 25.000 Euro ist, kann auch noch über Spenden zum Beispiel laufen. Alles, was ab 1, 2 Millionen ist, da gehen dann größere Banken dran. Ja? Manchmal auch erst ab 5 Millionen. Aber es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Projekte dazwischen. Und das ist für Banken einfach nicht interessant. Denn der Aufwand, den die haben für die Due Diligence, ist so immens, dass die Banken sagen, nee, und der Zins, den die bekommen, ja gerade heutzutage, ist ja doch relativ gering. Das heißt, alle diese Projekte haben ein ganz großes Problem. Sie können gar nicht zu Banken gehen.
Jetzt habt ihr ja aber auch einen gewissen Aufwand, was Due Diligence angeht. Also ich sage mal, Due Diligence, also eine sorgfältige Prüfung dessen, was wird dort finanziert, ist das überhaupt tragfähig, ist das zukunftsfähig? Ich meine, wenn man dann hinfährt und sich das Projekt dann gegebenenfalls auch vor Ort anguckt, ich kann mir vorstellen, das geht auch ordentlich ins Geld.
Ja, das ist so. Also wir haben ja auch eine gewisse Gebühr, die wir nehmen müssen, damit wir das überhaupt tragen können. Um ganz ehrlich zu sein, in Deutschland finanzieren wir kaum noch was. Denn in Deutschland ist es dann wirklich so, dass die Banken auch kleinere Projekte finanzieren und dass dort einfach die Banken so viel günstiger sind, dass ein Crowdfunding dann zu teuer wird. Und mit unseren Gebühren zusammen mit dem Zinssatz für die Crowd wird das dann zu teuer. Aber in Afrika macht es immer noch sehr großen Sinn, weil dort die Zinssätze der Banken auch viel höher sind. Und dann würde ich auch nochmal an Olga übergeben, weil die sich dort in Afrika auch sehr gut auskennt mit den lokalen Gegebenheiten.
Genau, also einmal zu den Banken, zu der Frage davor. In Afrika sehen wir das immer wieder. Und zwar dadurch, dass wir mit Banken sprechen, aber auch dadurch, dass wir mit den Projektinhabern sprechen, dass die Banken da relativ konservativ sind, wenn es darum geht, Technologien im Bereich erneuerbare Energien zu finanzieren. Die sind da etwas dahinter. Sogar wenn eine Technologie schon relativ etabliert ist und es muss keine Innovation sein, dauert es bei afrikanischen Banken relativ lange, bis sie sich solchen Technologien gegenüber öffnen. Also das ist der eine Punkt, was es den Projektinhabern erschwert, Wert an finanzielle Mittel zu kommen. Und dann die Finanzlücke. Und wir für uns haben drei Impact-Faktoren, die wir insbesondere verfolgen. Das ist einmal der ökologische, dafür stehen wir, das steht auch in unserem Namen. Und dann aber auch der ökonomische und der soziale. Und der ökonomische Impact ist eben die Schließung dieser Lücke. Genau, aber jetzt zur eigentlichen Frage. was den Zins angeht. Und da haben wir in vielen Fällen ein Competitive Advantage, also einen Vorteil, weil es ist so, dass, wie Marilyn erwähnt hat, die Zinsen in den afrikanischen Ländern sehr weit höher liegen als hier. Das heißt, wenn viele Projektinhaber zu Banken lokal gehen würden, würden die einen höheren Zinssatz erhalten. Deshalb macht es für die sehr viel Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten. Was wiederum für uns heißt, dass wir Zugang zu den besten Projektinhabern haben, weil da geht es darum, wie professionell die sind, und die haben eben Vorteile, mit uns zusammenzuarbeiten.
Aber es war ja auch noch die Frage, weshalb wir uns das leisten können, so eine Due Diligence zu machen und die Banken nicht. Ich denke mal, ein Grund ist wirklich auch diese Crowdfunding-Plattformen. Wir sind ja Fintech-Unternehmen. Das heißt, viele Dinge sind schon so automatisiert, dass wir da gar nicht mehr viel Arbeit mit haben. Zum anderen haben wir einfach gelernt, uns so schlank aufzustellen und trotz der vielen Arbeit wirtschaftlich handeln zu können, und haben auch nicht die Erwartungshaltung, jetzt riesige Profite zu machen. Die Crowdfunding-Plattformen wachsen auch noch. Also wir sind noch gar nicht an dem Punkt, dass wir jetzt so große Projekte prüfen, dass wir jetzt riesige Gewinne machen, und stellen uns auch damit zufrieden. Ich denke mir auch, dass die lokalen Banken einfach die haben ja auch viel größere Anforderungspakete. Die müssen viel mehr prüfen wie wir. Die müssen ganz anderes Personal bereitstellen, haben auch eine ganz andere Haftung, sodass einfach der Arbeitsaufwand, die den haben, immens höher ist. Und das ist halt eben auch der Vorteil vom Crowdfunding. Man hat trotz alledem, obwohl die Regularien auch strenger wurden, haben wir einfach noch eine bisschen vereinfachte Situation. Und die Haftung liegt am Ende bei uns, beim Emittenten. Ja, das heißt, wir haben zwar schon ein gewisses Paket, was wir prüfen und so weiter, aber die Haftung liegt beim Emittenten, was uns die ganze Sache dann auch ein bisschen erleichtert. Wohingegen bei den Banken liegt die Haftung ja bei den Banken.
Jetzt gibt es zwei Entwicklungen, die mir dabei durch den Kopf gehen. Zum einen, Marilyn, du hast das Thema Fintech angesprochen. Es gibt eine Entwicklung überhaupt in der Finanzszene, dass Fintech, dass Technologieentwicklung und klassische Banken doch auch an bestimmten Stellen zunehmend zusammenwachsen. Auf der anderen Seite gibt es die Entwicklung, dass auch die etablierten Finanzinstitute ein gewisses Interesse haben, nicht zuletzt auch durch die Regulation hervorgerufen, sich verstärkt in Bereichen wie ESG rumzutreiben zum Beispiel. Dass dort also nachhaltige Investments aufgesetzt werden. Heißt, wie seht ihr diese Entwicklung? Könnte es nicht eventuell sein, dass die klassischen Banken irgendwann auf euch zukommen und sagen, machen wir selber?
Ich meine, diese Entwicklung hat ja schon stattgefunden. Die Banken haben ja jetzt schon gemerkt, oh, ups, Crowdfunding, es ist eine Konkurrenz für uns. Wir müssen da uns auch breiter aufstellen. Es gibt Banken wie die GLS Bank, die eine eigene Crowdfunding-Plattform gegründet haben. Es gibt dann andere Banken wie die Triodos Bank, die sich eher an Crowdfunding-Plattformen beteiligt. Ja? Zum Beispiel die Triodos ist Teil von uns, ist auch Teil von zwei europäischen anderen Crowdfunding-Plattformen. Dennoch ist es ganz klar, Crowdfunding-Plattformen und Banken haben unterschiedliche Kunden, ja, also unterschiedliche Projekte, die sie finanzieren. Das heißt, es ist eine Berechtigung, dass beide parallel laufen. Ja. Eine Bank hat natürlich den Vorteil, wenn sie auch eine eigene Crowdfunding-Plattform hat, dann kann sie, wenn sie Projekte reinbekommt als Bank, die nicht zu ihnen passt, sondern sie passt dann eher zu Crowdfunding, direkt an ihre eigene Plattform abgeben. Um ehrlich zu sein, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, finde das nicht schlimm. Ich bin froh für jede weitere Möglichkeit, die es da draußen gibt, dass solche Projekte stattfinden können. Denn das vielleicht nochmal zu begründen, warum wir BetterVest gegründet haben. Wir haben BetterVest nicht gegründet, um jetzt eine große Fintech-Firma zu gründen, die irgendwann teuer am Markt zu verkaufen, sondern wir haben die gegründet, damit die Energiewende vorankommt. Und es war unser Wunsch, unsere Hoffnung, dass viele, viele andere Plattformen entstehen werden und gute Arbeit leisten werden und viele Projekte finanziert werden. Und deswegen ist es für uns, wir freuen uns darüber. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir ganz, ganz viel fanden. Aber das ist jetzt für uns auch nichts Negatives, sondern das ist das eigentlich, was unser Ziel immer war, ob wir es jetzt machen oder andere. Ja.
Das wirft die Frage auf. 7 Jahre gibt es BetterVest jetzt. Wenn ihr zurückschaut, am Anfang stand die Frage, wie kriegen wir die Energiewende umgesetzt? Wenn ihr zurückblickt, was ist im verflixten siebten Jahr rückblickend das Spannendste, das Aufregendste, eigentlich vielleicht auch sogar das kurioseste Projekt?
Puh, das ist eine schwere Frage.
Ja, ich meine, das Schöne ist, dadurch, wir waren von Anfang an, was die Technologie angeht, immer sehr, sehr offen. Ich selbst bin Ingenieurin und habe das dann auch immer, sagen wir mal, befürwortet, dass wir uns öffnen allen Projekten, die irgendwo Energie einsparen oder CO2 einsparen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann es auch wieder für mich sprechen, würde mich mal auch interessieren, was Olga, was du sagst. Ich finde, das Projekt, das wir jetzt gerade online haben, die Anleihe, das ist die Firma EMIS mit ihrer Sektorenkopplung, ein super spannendes Projekt. Als mich der Projektinhaber angerufen hat, habe ich mich riesig gefreut, da ich wusste, dass das Thema, das sie bedienen, schon seit 10, 20 Jahren auf dem Tisch ist. Und zwar gehen die hin und die erforschen das aber jetzt in ihrem Projekt und wollen da erste Busse testen. Und zwar sollen Busse, die im typischen Betrieb sind, im täglichen Betrieb, im Schulbetrieb, mit Batterien ausgestattet werden. Und immer dann, wenn es zu viel Strom im Netz gibt, sollen diese Busbatterien als Zwischenspeicher genutzt werden. Und immer dann, wenn zu wenig Strom da ist, soll es abgegeben werden. Und seit Jahren ist die Diskussion da. Wir haben viel zu viel erneuerbare Energien, wir haben gar nicht genug Speicher und so weiter. Aber wir haben Tausende von Busse, die da rumstehen jeden Tag, weil die nur für den Schulbetrieb benutzt werden und eigentlich dann 20 Stunden am Tag stehen. Und die EMIS will das jetzt an ersten Projekten testen und es soll dann zum Standard werden. Und das ist ein Riesenthema. Und ich habe mich so gefreut, dass sie sagen, wir wollen das jetzt mal beweisen. Und sie haben auch ganz tolle Partner an Bord, also Unternehmen, die sich auch schon lange mit diesem Thema beschäftigen. Und deswegen ist es für mich eins der, ja, der schönsten Projekte, weil es auch mal wieder so richtig ein wichtiges Kernthema angeht und Pionierleistung leistet in diesem Bereich. Und das ist auch das, wofür mein Herz so schlägt, auch mal wieder Pionierleistungen zu finanzieren oder Pionierprojekte zu finanzieren.
Pionierleistungen sind natürlich eine spannende... Aber Olga, du wolltest noch was sagen.
Ja, genau. Also vielleicht auch dazu ganz kurz. Ich freue mich immer, wenn man ökonomisch stabile und zukunftsfähige Projekte mit sozialem Impact verbinden kann, wenn Projektinhaber es schaffen. Und weil das ist nicht immer automatisch gegeben, aber viele schaffen es eben. Und das freut mich immer insbesondere. Zum Beispiel, wir haben ein Wasserprojekt, da ist es so, dass die Projektinhaberin, die Geschäftsführerin ganz viel im Bereich Bildung von Frauen macht und Frauen unterrichtet. Oder ein weiteres Beispiel ist, ich hatte heute erst ein Telefonat mit einem potenziellen Projektinhaber und er hat mir erzählt, dass er ebenfalls in Ghana fast 100% der Angestellten aus lokalen Personen besteht, sie intensiv weiterbilden und dass die einzige weibliche Solaringenieurin des Landes bei ihnen arbeitet. Also sowas motiviert mich. Das heißt, dass finanziell stabile Projekte gepaart mit sozialem Impact, wenn man das hinkriegt, das freut mich immer insbesondere. Und davon haben wir mehrere online.
Jetzt spüre ich das Herzblut, aber Herzblut braucht auch ab und zu mal eine Auffrischung, zumindest eine Erholung. Bringt mich auf die Frage, wir stehen quasi vor dem Wochenende. Wie erholt ihr euch eigentlich von den Reisen, von den ganzen Zahlen, Geschichten, von den ganzen technischen Prüfungen? Was ist das, was euch umtreibt, wenn euch nicht gerade Impact Investing umtreibt?
Also ich muss sagen, das ist, ja, sprechen wir oft darüber, ein interessantes Thema. Ich erhole mich auf Reisen tatsächlich, deshalb habe ich aktuell Schwierigkeiten, weil ich nicht reisen kann. Und ein ganz großes Projekt, das ich eigentlich dieses Jahr vorhatte, ist den Mount Kenia zu besteigen. Ich war schon auf dem Kilimanjaro und dann wollte ich Mount Kenia eben dieses Jahr machen, aber das werde ich jetzt nicht schaffen. Von daher, genau, Reisen ist die beste Erholung.
Ja, bei mir ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein großes Glück und ich kann nur jeden motivieren, der Unternehmer werden will. Ich hatte halt das Glück, BetterWest mit zu gründen und kann halt jeden Tag das machen, was mir Spaß macht. Und am meisten Spaß macht es mir dann wirklich, die Projekte zu prüfen und zu schauen. Ich war zum Beispiel selber in Nigeria, in diesem Dorf, Gbamu, Gbamu, und das macht super viel Spaß. Deswegen, das ist eigentlich schon ganz toll. Aber was mache ich sonst gern nebenbei? Früher habe ich noch gesungen, also ich bin Sängerin, habe aber seit 2 Jahren eine kleine Tochter und aufgrund derer haben sich dann meine Prioritäten verschoben. Und das heißt, jede freie Minute, wenn ich dann nachmittags aufhöre, hole ich meine Tochter ab und dann wird bis abends spät wird nur gespielt und irgendwas Schönes gemacht. Und das ist mein allerliebstes Hobby.
Und gesungen.
Ja, und es wird gesungen, ganz genau. Die steht nämlich mittlerweile auch auf Singen. Und unsere Musikanlage mit Mikrofon steht im Wohnzimmer und wir singen jeden Tag Let It Go von der Erstkönigin so ungefähr.
Man kann nicht singen hören übrigens. Das könnte man doch hören. Podcast.
Spannende Geschichte. Wie gesagt, Wochenende. Was steht jetzt am Wochenende an bei euch?
Oh, wir hoffen, dass wir dieses Wochenende, also jetzt privat oder firmlich, also von der Firma, es gibt einen ganz großen Step. Wir hoffen, dass wir noch bis zum Ende dieser Woche unsere erste Investition eines Institutionellen reinbekommen. Das wird ein Riesenschritt für uns. Nur mal um eine Idee zu geben, also normalerweise investieren bei uns die Investoren so mittel 1.000 bis 2.000 Euro pro Investment und der wird halt jetzt 250.000 zum ersten Mal investieren auf einen Schlag. Und das ist ein großer Schritt für uns, hoffentlich. Kommt das noch bald? Ja, privat am Samstag Halloween-Party draußen, weil drinnen darf man ja nicht, mit ein paar Freunden. Genau, das steht bei mir an.
Und Olga?
Ja, nichts Besonderes. Aufgrund der aktuellen Situation ist man ja ein bisschen eingeschränkt. Ich habe mir vorgenommen, dekorieren, Herbstdeko und backen. Das hört sich traurig an, aber wie gesagt, viele Möglichkeiten hat man heutzutage nicht.
Also ganz ehrlich, backen bin ich ein Fan von, mache ich selber. Insofern klingt das für mich nach einem gelungenen Wochenende. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ich wünsche euch ein ausgefülltes Wochenende. Ich wünsche euch in jedem Fall ein schönes Wochenende.
Traders Weekend wurde präsentiert von Hauck & Aufhäuser, Privatbank seit 1796.